glaube, wir sind in Vorlesungswoche 5, wenn ich richtig gezählt habe. Und heute kommen ein paar kleine Highlights. Der Satz von Maschke, vielleicht sehen wir auch schon den Satz von Wörterbahn. Mal gucken. Wir steigen ein bei Lemma 2.6. Da habe ich jetzt eine Kurzfassung angeschrieben. Letztes Mal habe ich nämlich schon darüber gesprochen, was in dem Lemma passiert. Das gibt uns eine Möglichkeit aus Endomorphismen von V, KG-Homomorphismen von V zu basteln, wobei G eine Gruppe ist, für die V ein Modul ist und dann basteln wir halt was, was mit der Wirkung der Gruppenalgebra verträglich ist. Das ist die Idee. Und für den Beweis, wo irgendwas dröhnt.
Das war letzte Woche auch schon, das war der Baustein, glaube ich.
Okay, na gut. Tut mir leid, aber das wird mich zwischendurch irritieren. Was haben wir zu tun? Na, um zu zeigen, dass etwas ein KG-Homomorphismus ist, reicht es zu zeigen, dass es sich mit der Wirkung von G verträgt, denn der Rest ist dann sozusagen eine lineare Fortsetzung mit unseren ganzen Rechenregeln. Das müssen wir sehen, aber wir müssen auch erstmal sehen, ist das eine vernünftige Abbildung? Wir haben letztes Mal schon geklärt, dass wir wirklich wieder am V landen, immerhin. Aber um so ein Vektorraum-Homomorphismus zu sein, braucht man ja auch die Verträglichkeit mit allem, was so in dem Vektorraum passiert. Also haben wir da ein bisschen rumzurechnen. Und ich schlage vor, dass ich die Verträglichkeit mit der Summe mache, also mit der Addition im Vektorraum. Skalarmultiplikation sieht dann genauso aus, würde ich nicht hinschreiben, aber ich würde natürlich zeigen, warum sich das mit der Wirkung von G verträgt, warum wir also wirklich in HomKG landen. Das sind die beiden Rechnungen, die ich jetzt machen würde. Dann gucke ich mal in die Gesichter. Das ist lustig, sie sitzen hier in so einer V-Formation. Wie Zugvögel.
Verteidigungshaltung.
Oh. Ich verspreche, ganz friedlich zu sein. Okay, wir schnappen uns zwei Vektoren aus V. Ich schreibe mal, auch wenn ich da nicht alle Rechnungen hinschreibe, nochmal hin, was alles so zu zeigen ist, damit wir das auf dem Schirm haben und damit Sie, wenn Sie wollen, sich zu Hause hinsetzen und die Rechnung selbst nachvollziehen können. Wir brauchen also Vektoren aus V, wir brauchen ein Skalar und wir brauchen ein festes Gruppenelement, sodass wir gucken können, was passiert, wenn wir erst mit dem Gruppenelement wirken, beziehungsweise mit Psi oder umgekehrt. Ich glaube, dass das Annotation reichen sollte. Und dann gucken wir uns an, was Psi macht, wenn wir es loslassen auf die Summe von V1 und V2. Okay, was sagt unsere Abbildungsvorschrift? Na, wir werfen V1 plus V2 in diese Vorschrift hier mit der Summe. Wir bekommen also die Summe über alle Gruppenelemente, klein g. Und dann haben wir jeweils V1 plus V2 darauf angewandt, das kleine g. Das ergibt Sinn, weil ja die Gruppe auf den Vektorraum wirkt. Und V1 plus V2 ist ein Vektor aus dem Vektorraum. Da kommt irgendwas raus. Darauf werfen wir phi. Da kommt irgendwas raus. Darauf werfen wir e hoch minus 1. Wie gesagt, wir laufen über alle Gruppenelemente. Wir summieren alles auf. Da landen wir auf jeden Fall im richtigen Vektorraum. Und jetzt gucken wir, was wir mit diesem Ausdruck machen können. Naja. Die Gruppenwirkung verträgt sich mit der Addition im Vektorraum, denn G wirkt ja auf V nicht einfach nur als Menge, sondern als Vektorraum. Das heißt, die Wirkung von diesen kleinen Gs und auch von den Inversen verträgt sich jeweils mit der Addition im Vektorraum. Kann ich also dann schon mal diese Summe so rausziehen. Ja, was ist mit Phi? Ah, Phi ist ein Endomorphismus. Verträgt sich also auch mit der Addition. Das heißt, dieses ganze Gedöns verträgt sich immer mit der Addition im Vektorraum und das sieht dann doch so aus, als könnte ich jetzt, anstatt das alles auf die Summen anzuwenden, das einzeln machen. Das heißt, ich summiere über alle V1 hoch G, Phi, G hoch minus 1 und ich summiere über alle V2 hoch, also alle Möglichkeiten für G für V2 hoch G hoch Phi hoch G minus 1. Dann kriege ich zwei Summen. Und da benutze ich A-Modul 1 bzw. G-Modul 1. G wirkt ja auf V und die Tatsache, dass Phi ein Endomorphismus ist. Mal so hin, G-Modul 1 war das, glaube ich. Und Phi ist ein Endomorphismus. Das steckt in diesem Gleichheitszeichen. Und jetzt schreibe ich hin, was ich gesagt habe. Ich summiere über die Bilder V1 hoch G hoch Phi hoch G-1 und ich summiere über die Bilder 2, Q2 minus 1, und das erste ist offensichtlich das Bild von V1 unter Psi, das zweite ist offensichtlich das Bild von V2 unter Psi. Das ist Teil 1 der Homomorphie-Eigenschaft. Und Teil 2, die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation, sieht genauso aus. Da schreibe ich also nur hin, dass das zu zeigen ist, aber lasst die Zwischenschritte weg, denn die sehen genauso aus. Man zieht einfach den Skalar immer dahin, wo man ihn braucht. Und das geht aus den gleichen Gründen, die wir gerade schon in der Hand haben. Genauso sehen wir. Ist das gleiche wie Lambda mal und dann das Bild von V1. Damit haben wir gesehen, dass Psi in HOM liegt, beziehungsweise in NKV. Wir bewirken da jetzt wirklich einen Vektorraum-Endomorphismus mit Psi. Was wir noch nicht gesehen haben, ist die Verträglichkeit mit der Wirkung von Leben. Dafür brauchen wir dieses kleine H. Ein Kernmorphismus von V. Jetzt kommt noch die Verträglichkeit mit der Wirkung von G. Da beginne ich auch wieder einfach auf einer Seite. Ich schnappe mir jetzt den Vektor V1, den wir schon haben, und bilde ihn erst mit dem Gruppenelement H ab. Das heißt, ich schaue mir an, was macht das Gruppenelement H, beziehungsweise davon wirkt der Endomorphismus mit V1. Da kommt irgendwas raus, was wieder in V liegt, und dann lasse ich darauf Psi los und hoffe, dass am Ende rauskommt, dass ich die Reihenfolge auch hätte vertauschen dürfen. Es bleibt uns nicht viel anderes übrig, als wieder die Definition anzuwenden. Wir wissen ja nicht, wie H auf dem Vektorraum wirkt, also können wir V1 und H nicht ausrechnen. Wir können aber das Bild unter Psi ausrechnen, indem wir die Abbildungsvorschrift, die wir für Psi haben, darauf loslassen. Das schreibe ich einfach erstmal hin. Wir summieren die Gruppenelemente und dann steht da V1 hoch H. Das ist jetzt mein O-Bild, mit dem ich angefangen habe. Und jetzt kommt nacheinander das, was wir immer machen. Erst kommt G, dann kommt Phi, dann kommt B hoch minus 1. Diese Summe bilden wir. Jetzt kommt so ein kleiner Taschenspielertrick. Ich mache hier mal einen Schnitzel. Ich glaube, es kommen zwei Taschenspielertricks nacheinander an. Also lohnt sich der Schnitzel. Erster kleiner Trick. Da steht jetzt ja V1 hoch H hoch G. Die Wirkung von G als Gruppe auf dem Vektorraum V erlaubt mir, das anders zu schreiben. Wie kann ich das anders schreiben?
Ja? Können wir die nicht tauschen, theoretisch?
H und G?
Ja.
Das wäre nur dann der Fall, wenn die Gruppe abelsch wäre oder wenn wenigstens H und G in der Gruppe vertauschbar wären. Wissen wir das?
Nee. Im Allgemeinen nicht.
Genau. Also es gibt Fälle, in denen das geht, aber im Allgemeinen können wir das nicht machen, ja, weil wir dann eine zu starke Voraussetzung an die Gruppe
formulieren. Wir wissen nicht, dass wir das als HG schreiben können.
Aha, Moment. Meinst du das? So?
Ja.
Das geht. Das ist einfach Gruppenoperationen zu sein. Ne? Das Hintereinanderwirken mit Gruppenelementen muss so sein, wie das Wirken mit dem kombinierten Element. Das können wir machen. Okay, wenn uns gerade nicht mehr einfällt, dann können wir das ja vielleicht benutzen. Das heißt, dann können wir hier oben was umschreiben. Jetzt haben wir da dieses G hoch minus 1 stehen. Wenn wir jetzt da noch künstlich irgendwas hinzaubern könnten, sodass wir dann einmal G hoch minus 1 mal H hoch minus 1 hätten. Wie würden Sie das anders schreiben, sodass es was mit dem Ausdruck oben zu tun hat? Dann haben Sie nämlich die Idee, die man braucht, um das Ganze umzuformen, ja?
Das ist jetzt H mal G in Klammern inwärts.
Richtig, das ist die Hentianbewegung. Wir sehen also, innen bei den Klammern, da können wir einfach H mal G hinschreiben. Dann kommt Gedöns, Phi, G hoch minus 1. Und jetzt könnten wir doch einfach draußen nochmal so eine nahrhafte 1 wirken lassen, nämlich H hoch minus 1 mal H. Das H hoch minus 1 können wir mit G hoch minus 1 zusammenfassen, so wie es hier steht. Dann haben wir zumindest die gleichen Gruppenelemente, die wir dann verarzten. Einmal die Elemente selber und einmal die Inversen. Das sieht gut aus. Dann läuft da außen noch so ein H rum, mit dem wir gucken müssen, was wir da machen. Aber es ist ein Anfang, also schreibe ich das mal hin. Wir summieren, genau, H. Wir summieren über alle Klassen E und erhalten V1 hoch H mal G, wie Sie richtig gesagt haben, mit der Gruppenoperation. Dann kommt Phi. Dann kommt, jetzt setze ich direkt ein, H mal G in Klammern hoch minus 1. H mal G in Klammern hoch minus 1. Und jetzt habe ich noch, jetzt fehlt mir noch etwas, damit es der gleiche Ausdruck ist wie vorher, nämlich noch ein H. Und jetzt fange ich außen an, dieses H, was da stört. Das ist jetzt ja ein H, das hier auf diesen ganzen einzelnen Ausdrücken wirkt. Aber ich habe eine Summe über diese Bilder der Vektoren. Und die Wirkung der Gruppe ist mit der Summe von Vektoren verträglich. Also ist egal, ob ich das H an die einzelnen Bilder ranschreibe oder ob ich hier eine große Klammer setze und das H nach außen schreibe. Das ist mein erster Schritt. Und dann sehen wir, glaube ich, auch, wo die Reise hingeht. Also Klammer ich hier an. Ich summiere beide Gruppenelemente, dann steht da V1 hoch G mal H, so wie vorher, hoch Phi, so wie vorher, hoch in Klammern H mal G, hoch minus 1 wie vorher. Aber jetzt kommt eine große Klammer und dann bilde ich all das, was da steht, mit H ab. Und das, was jetzt in der großen Klammer steht, das ähnelt doch zumindest dem Ausdruck, den wir hätten für V1 hoch Psi. Was ist der Unterschied? Schmierzettel. Was ist der Unterschied?
Einmal kurz, V1 hoch H mal G.
Habe ich es falsch gemacht?
Oh. G mal
H. Ja, verzeihung. H mal G. Vielen Dank, fürs Aufpassen. Links steht es richtig. Ja, links steht es richtig. H mal G. Ist nicht gut zu lesen. H mal G. So, danke schön. Wir summieren über alle G aus G. Und dann würden wir erwarten für die Definition von Psi, dass wir dann auch immer mit G bzw. G hoch minus 1 abbilden. Das heißt, wir wären eigentlich erst auf der sicheren Seite mit Psi, wenn wir jetzt nicht über die G summieren würden, sondern über die Produkte H mal G. Das ist das, was noch fehlt. Ist also die Summe dieser ganzen Ausdrücke über G aus G dasselbe, als wenn wir über die Ausdrücke H mal G summieren? Das müssen wir jetzt klären. Dafür müssen wir in die Gruppentheorie reingehen. Wir haben ja hier ein festes Element H, mit dem alles passiert. Wenn wir über alle Gruppenelemente so der Reihe nach durchgehen, ist eine endliche Gruppe, das heißt, ich kann die so ablaufen. Laufe ich die gleichen Elemente ab, wenn ich vorne anfange und jedes Element immer unterwegs, wenn ich es treffe, vorher mit H verknüpfe? Dann nicken jetzt Leute aber um. Hat jemand eine Begründung für mich? Ja?
Ich dachte, man kann halt jedes G, also wenn wir sagen, wir wollen jedes G aus der Summe treffen,
ja,
können wir bei dem HG uns sozusagen jedes Mal ein G-Tilde definieren, was einfach H auf minus 1 G ist.
Ah, sehr schön.
Und so hätten wir dann einfach jedes Mal Identität G, also halt G.
Ja, sehr schön. Und auch gleich mit einem schönen Argument. Die Multiplikation in der Gruppe mit einem festen Gruppenelement bewirkt eine Direktion. Und Sie haben jetzt gerade quasi gesagt, wie man das sehen kann, nämlich indem man einfach eine Umkehrabbildung definiert. Man verknüpft halt mit dem Inversen von H. Das heißt, wenn ich durch alle Gruppenelemente laufe, dann laufe ich da auch durch. Wenn ich die vorher alle mit einem festen Gruppenelement verknüpfe, ich laufe nur vielleicht in einer anderen Reihenfolge durch. Ah, das heißt, die Summen sind dasselbe und deswegen steht da wirklich V1 hoch Psi. Und ich schreibe da eine Begründung zu. Die werde ich irgendwie kurz machen, ich weiß noch nicht genau wie. Aber da steht jetzt V1 hoch Psi. H, was das ist, was wir auch gerne sehen wollten für die Verträglichkeit, weil die Multiplikation mit H von links, das ist ja das, was passiert. Wir nehmen hier alle Gruppenelemente, durch die wir laufen, und verknüpfen die immer von links mit H. Das ist auch wichtig. Festes Element, feste Richtung, aus der man kommt. Und das ist eine Direktion. Das gefällt mir gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Kann ich jetzt den Schmierzettel, obwohl, ne, wer weiß, vielleicht brauchen wir noch mal. Das soll einfach nur entstehen. Wir haben hier mehrere Tricks gesehen, die vielleicht auch in der Einlagenübungsaufgabe dann hilfreich sein können in der Zukunft. Dass es reicht, die Verträglichkeit mit Elementen von G nachzuprüfen, um in HOM K G zu landen, habe ich ganz am Anfang begründet. Wir machen jetzt ja einfach nur lineare Ausdehnung und unsere Rechenregeln sagen, dass sich das alles miteinander verträgt. Einverstanden? Dann wären wir fertig mit dem Beweis von 2,6 und können zum Satzvormarschke kommen. Ja, Satzvormarschke, dazu gibt es auch eine Übungsaufgabe, die ich mich schon freue. Der Satzvormarschke sagt, dass unter gewissen Voraussetzungen jeder G-Modul in irreduzible Modulen zerlegt werden kann. Eine andere Art, das zu sagen ist, dass der Modul halb einfach ist. Das ist also sehr heftig eigentlich, dieser Satz. Aber wie wir sehen werden, braucht eine Voraussetzung. Und das ist so einer der bei Leuten, die in dem Bereich forschen oder in ähnlichen Bereichen, wo man also sowas braucht, wie ja, OBDA reicht es, wenn man sich die Wirkung auf irreduziblen Modulen anguckt, ständig den Satz von Marschke verwenden. Unter unserer Generalvoraussetzung, ich glaube 2,1, brauchen wir jetzt zusätzlich noch, dass die Gruppenordnung nicht durch die Charakteristik des Körpers teilbar ist. Körpers schreibe ich so ein kleines K und dann, also so ein kleines C-H-A-R, wie charakteristisch, und dann in runden Klammern K. Diese Charakteristik soll kein Teiler der Gruppenordnung sein. Darüber müssen wir vielleicht kurz sprechen. G ist eine endliche Gruppe, die Gruppenordnung ist eine natürliche Zahl, das heißt, es ist sinnvoll zu sagen, dass irgendwas ein Teiler davon ist oder nicht. In Z dann, sonst ist es langweilig. Was war nochmal die Charakteristik eines Körpers? Das müssen wir vielleicht kurz wiederholen. Oh, ja. Okay. Vielen Dank, ja.
Wie oft wir das 1-Element addieren müssen, um wieder von uns zu kommen.
Ja.
Falls das geht. Falls es nicht geht, ist es 0.
Genau. Falls es gar nicht geht, also falls wir beim Addieren von 1 nie bei 0 landen, dann ist die Charakteristik 0, also zum Beispiel Q oder R oder so. Und ansonsten nimmt man, dass das Detail fehlte, die kleinste Anzahl. Also die erste Anzahl, wo man beim Addieren wieder bei 0 Element landet, da kann man zeigen, dass es eine Primzahl ist. Das wäre sonst eventuell nicht so. Das heißt, die Charakteristik von K ist 0 oder eine Primzahl. Und bisher haben wir vielleicht noch nicht so an endliche Körper gedacht in dieser Vorlesung. Manche der Beispiele hatten ja auch mit R oder C oder so zu tun und später werden wir ganz oft über C arbeiten. Das ist dann alles schön, denn bei Charakteristik 0 ist automatisch der Satz von Marschke anwendbar. Aber es gibt andere Körper. Es gibt Körper mit Primzahlcharakteristik und dann kann es halt passieren, dass die Gruppe, mit der wir da arbeiten wollen, eine Ordnung hat, die durch diese Charakteristik des Körpers teilbar ist und dann ist schade.
Zum Beispiel eine Übungsaufgabe.
Ja. Wenn das erfüllt ist, dann ist der Modul V halt einfach. Oder wie ich das gerade schon ausgedrückt habe, anders. Der lässt sich in irreduzible Module zerlegen. Und, ich schreibe das hin, weil der Spezialfall so wichtig ist, die Voraussetzung umfasst den Spezialfall, dass K Charakteristik 0 hat, umfasst also sowas wie C. Ja.
Warum sind wir in Z?
Oh, das bezieht sich auf das Teilen. Denn wenn zum Beispiel die Charakteristik 3 ist und die Gruppenordnung ist 5, 3 ist kein Teiler von 5, in Z, aber in Q zum Beispiel ist 3 ein Teiler von 5 und das will ich an der Stelle nicht. Ich meine ganzzahlige Teiler.
Ja, ich meine, weil, also wie könnte das dann negativ sein?
Ach so, Sie meinen, warum ich nicht ein N geschrieben habe? Ah, ja, danke, gute Frage. Weil ich jetzt an Teilbarkeit im Sinne von Ringtheorie denke, von Z plus mal ist ein Ring, aber N plus mal ist keiner. Und deswegen Z. Aber Sie können dann das Teilen in natürlichen Zahlen denken, da machen Sie überhaupt nichts falsch an der Stelle. Ja, gute Frage. So, dann zeigen wir das mal. Zunächst mal möchte ich, wenn ich das Algebra eine Algebra zur Verfügung habe, dann nehme ich die Gruppenalgebra. zu zeigen, dass V halt einfach ist, muss ich mir halt überlegen, dass ich V als direkte Summe von irreduziblen Modulen schreiben kann. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich erinnere an Lemma 2.3. Ich lese noch mal kurz diese drei Aussagen vor, die wir da hatten. Wir haben gezeigt, dass für ein Modul gleichwertig sind, halb einfach zu sein oder aber einfach nur als Summe von irreduziblen schreibbar zu sein. Oder, und jetzt kommt das, was ich benutzen möchte, das war Teil E, es reicht zu zeigen, dass es zu jedem A-Teilmodul, ich bleibe jetzt mal kurz bei der Gruppe einmal, dass es zu jedem A-Teilmodul so ein A-Komplement gibt, also einen direkten Summanden, der ebenfalls ein A-Teilmodul ist. Darauf will ich jetzt hinaus. So will ich gerne die halbe Einfachheit zeigen. Deswegen erinnere ich nochmal das Lemma. Wir verwenden Lemma 2.3 und zeigen von diesem Lemma Aussage B, weil wir nämlich dann wissen, dass daraus die anderen beiden folgen und dass also der Modul halt einfach ist. So, das zur Orientierung, was wir jetzt machen wollen. Deswegen fange ich nämlich jetzt mit einem A-Teilmodul von V an. Wir haben geklärt, dass in diesem Fall, wenn wir die Gruppenalgebra betrachten, es immer völlig gleichwertig ist, ob wir über die Wirkung der Gruppe sprechen oder die Wirkung der Gruppenalgebra, dass Invarianz und sowas alles immer gleichwertig ist. Und jetzt gerade ist es manchmal einfacher, über die Gruppenalgebra zu sprechen und einfach anzuwenden, was wir da haben. Deswegen mache ich das so. Jetzt haben wir also eine A-Teilmodul U von V, gesucht ist so ein Komplement, also ein B, das auch ein A-Modul ist und der das direkte Summe V ergibt. Und ich kann ja mal ganz naiv anfangen und sind wir dann hier in Algebra. Vergessen wir kurz die Gruppe und was die so tut. U ist erstmal ein Teilraum von V. Und mit Basisergänzung kann ich mir einen Teilraum basteln, der zumindest dann V ergibt, wenn ich die direkte Summe mit U bilde. Das geht immer. Also schnappe ich mir sowas und dann kann ich ja mal gucken, was vielleicht schiefgegangen ist. Sei also W0 ein K-Teilraum. Ich verlange nicht, dass der A ein Variant ist. Es ist nur ein K-Teilraum erstmal von V. So, dass ich V schreiben kann als direkte Summe von U. Das ist ganz naive lineare Algebra. Und jetzt wäre der Moment zu sagen, ich will noch mal kurz wissen, wie Sie das mit der Basisergänzung gemeint haben. Dann erkläre ich das noch mal kurz. Wird nicht gewünscht, okay. Alle sehen, wie das geht. Okay, das geht immer, das kann ich erstmal machen. Und jetzt kommt wieder Projektion, die haben wir schon mal in einem Beweis verwendet. Denn immer dann, wenn ich eine direkte Summe sehe, kann ich im Sinne der linearen Algebra Projektion machen. Da habe ich hier zwei natürliche Auswahlmöglichkeiten. Ich kann Projektion auf U machen oder Projektion auf W0. Ich mache Projektion auf U. Da U ein A-Teilmodul ist, weiß ich, dass Projektion auf U ein A-Modul-Homomorphismus ist. Die nenne ich jetzt mal Phi. Sei Phi U Projektion von V auf U. Die ist dann mit allen möglichen verträglich. Also klar bewirkt das ein Endomorphismus. Die Einschränkung auf U ist einfach die Identität. Ja. Aber ich möchte die Projektion trotzdem nicht als Abbildung von V nach U betrachten, sondern als Abbildung von V in sich selber. Und dann weiß ich halt, dass das nicht so üblich ist. Das macht ja nichts, ne? Das ist also die Projektion von V auf U, aber aufgepasst als Endomorphismus von V, denn ich möchte da 2.6 benutzen. Ich möchte mit der Projektion dann basteln. Also aufgepasst als Element. Unterschiedlich handhaben kann und weil ich es auch nicht immer gleich handhabe, je nachdem, wie ich damit arbeiten will. Und jetzt brauche ich noch einen Parameter. Nämlich. Muss ich kurz überlegen, wie ich ihn am besten einführe. Weiter sei Lambda ein Körperelement. Und jetzt muss ich sinnvoll erklären, was es ist. Ich weiß nicht, ob alle diese Notation kennen, die ich kann. Ich nehme die Gruppenordnung. So oft, wie die Gruppenordnung mir das vorgibt, addiere ich das Einzelelement des Körpers auf. Dafür gibt es bei mir die Herzmutation. Also Gruppenordnung, Herz, eins des Körpers. Und gemeint ist damit, eins des Körpers plus bla 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 plus eins des Körpers. Und zwar Ordnung von G mal. Das ist die Herzmutation. Unsere Voraussetzung, nämlich dass die Charakteristik des Körpers die Ordnung von G nicht teilt, garantiert, dass wenn ich das ausrechne, nicht das Nullelement des Körpers rauskommt. In anderen Worten, der Ausdruck, der hier steht, ist multiplikativ invertierbar im Körper. Das möchte ich benutzen. Ich nehme nämlich jetzt nicht dieses Ding selber, sondern ich invertiere das noch multiplikativ. Und ich schreibe mal dieses Lambda in unserem Körper K. Existiert, weil existiert nach Voraussetzungen. Also nach der einzigen interessanten Voraussetzung, die da steht, nämlich dass, dass die Charakteristik von K kein Teil der Gruppenordnung ist. Hier sehen wir einmal richtig explizit, wie das eingeht. Und jetzt bastel ich los. Und zwar benutze ich Lemma 2.6. Und ich verfeinere das noch ein bisschen. Also ich kann jetzt einfach dieses Psi basteln, was da steht. Dann kriege ich einen KG-Modulhomomorphismus von K und sich selber. Aber alle skalaren Vielfachen von KG-Modulhomomorphismen sind auch wieder KG-Modulhomomorphismen, weil die Skalarmultiplikation sich ja mit allem verträgt. Also in den ganzen Rechnungen, die wir haben, können wir immer noch den Skalar multiplizieren, das macht nichts. Das heißt, ich nehme jetzt Lemma 2.6, kombiniere mit Skalarmultiplikation und erhalte eine wunderschöne Abbildung. Psi, Vater V, eine Abbildung, Vater V aus V, sei V und Herr Psi, definiert als das ganze Gedöns, was wir vorhin für Lemma 2.6 definiert haben, aber alles wird mit Lambda multipliziert. Also Lambda mal so über alle Gruppenelemente, V hoch G hoch Phi U. Phi U war ja unsere Projektion, die benutze ich als Bastelmaterial. Minus 1, fertig. Das heißt, hier haben wir eine komplizierte Abbildung gebastelt. Wir wissen glücklicherweise aus Lemma 2.6, dass das ein KG-Modulhomomorphismus ist. KG war A, also schreibe ich von A auf V. Noch ein bisschen weiter die Idee erzählen kann, wie es weitergeht, dann können Sie sich da schon mal gedanklich drauf einstellen. Bisher haben wir einfach nur gebastelt, gebastelt, gebastelt. Es ist noch nichts Interessantes passiert. Wir haben gesehen, wie die Voraussetzung eingeht und Lemma 2.6. Und sonst haben wir noch nichts gemacht, sondern das muss dann offensichtlich gleich kommen. Gleich werden wir irgendwie mit diesem Psi arbeiten und dann etwas Cooles machen. Ich möchte als nächstes zeigen, dass die Einschränkung von Psi auf U die identische Abbildung ist. Das schreibe ich mal nach oben hin. Wir zeigen. Psi eingeschränkt auf U ist die identische Abbildung auf U. Wenn wir kurz aufstarren, sehen wir vielleicht, woher das kommt. Genau, wir starren, bevor ich das hinschreibe, starren wir mal kurz auf den Ausdruck und gucken, ob wir uns das zusammengesehen können. Also ich mache mein U aus U. Wenn ich das mit einem Gruppenelement abbilde, lande ich wieder in U, denn U war ja nach Voraussetzung invariant unter der Gruppe. Dann wende ich die Projektion an, dann landet das Element auf sich selber, weil die Projektion das macht mit dem Teilraum, auf dem sie definiert ist. Ah, und dann mache ich die Wirkung von G wieder rückgängig, das heißt, ich habe in Wirklichkeit gar nichts gemacht. Aber ich summiere jetzt das Element, was rausgekommen ist, also das Element selber, so oft auf, wie die Gruppe mir das sagt. Das heißt, für jedes Gruppenelement summiere ich das einmal auf. Ah, aber dann kommt dieses Lambda und macht das sozusagen wieder rückgängig. Das war der Witz. Ha, okay, schreiben wir das hin. Wie man auf sehr komplizierte Weise die identische Abbildung hinschreibt. Also ist U, G unter der Projektion Phi das gleiche Niveau G. Also ist U hoch G hoch Phi U hoch G um minus 1 gleich U. Denn wie wir gerade geklärt haben, passiert hier unterwegs nichts, dann wird, nachdem wir die angewandt haben, das inverse G und minus 1 angewandt, die machen sich rückgängig, also habe ich einfach das Element U da stehen. Und wie oft habe ich das da stehen? Naja, so oft, wie mir diese Summenformel das sagt, das heißt, für jedes Gruppenelement schreibe ich U einmal hin. Daraus folgt dann also, U ist lambda mal. Jetzt setze ich das ein, was ich hier gerade alles ausgerechnet habe. Summe über alle Gruppenelemente und jeder Summand ist U. Das heißt, ich habe Lambda mal Anzahl der Gruppenelemente und dann sozusagen Herz, na, ich kann das nicht gut hinschreiben. Ich mache das mal mit so einer Klammer, so ähnlich wie da oben. Das heißt, ich habe jetzt U plus und so weiter plus U im Vektorraum und ich summiere das U so oft auf, wie die Gruppenordnung mir das sagt. Das hätte ich mit der Herzrotation machen können. Ich hätte schreiben können, Ordnung von G, Herz 1 des Körpers, hätte diesen Skalar nehmen können und dann Skalarmultiplikation mit U machen können. Aber nach Definition von Lambda ist das genau das Inverse davon, also wenn ich jetzt quasi die 1 so rausziehe, das heißt, in Wirklichkeit habe ich dann da stehen, einmal 1 des Körpers mal U, also U. Okay, also haben wir gezeigt, dass Psi auf U die identische Anwendung ist. Warum machen wir das alles? Na, weil wir jetzt einen Monohomomorphismus haben, wo U im Bild liegt. Denn das bei der Einschränkung auf U die identische Abbildung rauskommt, heißt ja insbesondere, dass die Einschränkung auf U surjektiv ist. Das heißt, U liegt im Bild. Dann halten wir, dass U ein Teilraum ist vom Bild und dann ja sogar ein A-Teilraum vom Bild von S. Stimmt es vielleicht auch andersrum? Liegt das Bild von Psi vielleicht auch in U? Wollen wir mal gucken? Wir haben ja da unten noch die Definition von Psi stehen. Vergessen wir mal kurz den Skalar. Der ist ja für Teilräume egal. Mit der Skalarmultiplikation kann ich aus einem Teilraum nicht rauskommen. Also schauen wir, was passiert. Wir haben irgendeinen Vektor auf der Welt. Jetzt wenden wir ein Gruppenelement drauf an. Ja, da passiert erstmal nichts weiter. Wir wissen nicht, wo wir landen. Wir wissen aber, dass wir bei der Projektion auf U auf einmal nur noch den Teil von dem Vektor sehen, der aus den direkten Summanden U kommt. Das heißt, hier sind wir auf einmal in U gelandet. Was auch immer dieses Element G hoch minus 1 jetzt macht, wir kommen nicht aus U raus, denn U ist ja ein G-Teil. Das heißt, bei dieser ganzen Summation landen wir in U und dann bei der Skalarmultiplikation fliegen wir auch nicht aus U raus. Das heißt, das Bild von Psi liegt in U. In Wirklichkeit ist es also dasselbe. Gleichzeitig Abbildungsvorschrift geguckt. Dass das Bild in Ruhe ist. Und da alles immer A-Variante ist, schreibe ich immer A-Teilung hin. Kein Schnittfeld, sondern eine kleine Ecke. Damit Sie wissen, wo ich jetzt hin möchte. Denn es ist jetzt nicht mehr viel, aber ich glaube, es hilft für die Argumentation, zu wissen, wo wir hin wollen. Ich würde nämlich sagen, dieses Psi liefert uns den Kandidaten für den direkten Summanden, der uns fehlt. Also anstelle von W0, könnte sein, dass es W0 ist, aber möglicherweise anstelle von W0. Wir suchen ja hier einfach nur etwas, was auch ein direkter Summand ist und was A invariant ist. Psi ist ein A-Modul-Homomorphismus. Der Kern von Psi ist A invariant. Und ich behaupte, der tut's. Ich behaupte, der Kern von Psi tut's. Das heißt, die Idee wird jetzt sein, dass wir V als direkte Summe schreiben können vom Bild von Psi und dem Kern von Psi, also U direkte Summe. Kern von Psi. Da will ich hin. Deswegen schaue ich mir jetzt den Kern von Psi an. Und der soll B heißen. Zu sagen, ja, W0 liegt da offensichtlich drin. Da muss man aber trotzdem noch was tun. Da muss man ja immer noch zeigen, dass der Schnitt trivial ist. Und ich glaube, dass es schwieriger ist als das, was ich jetzt machen möchte. Aber nur als Denkanstoß, falls Sie Lust haben, sich eine alternative Beweisidee zu überlegen, gucken Sie mal, ob man ans Ziel kommt, indem man zeigt, dass W0 im Kern liegt. Ich denke, das stimmt. Ah nein, ist ja nicht A-invariant. Das heißt, man könnte mit dem ersten Einwirken eines Gruppenelements da rausfliegen. Und das ist der Grund, warum ich nicht das mache, woran ich zuerst gedacht habe. Okay, ja, vielleicht geht es so nicht. Ich glaube, es ist schwieriger als das. Ja. Gut, ich dachte, ich hätte noch einen schönen alternativen Beweis gesehen. Na, wir können uns ja mal den Durchschnitt von W und U angucken. Warum eigentlich nicht? W-Schnitt U. Genau, wir müssen ja sowieso, um zu zeigen, dass wir eine direkte Summe haben, einmal den Durchschnitt angucken. Also machen wir das jetzt einfach. W-Schnitt U besteht aus allen Leuten, die gleichzeitig im Kern von Psi sind und im Bild von Psi. Das heißt, es sind diejenigen Elemente U aus U. Wir sind hier in U. Für die gilt, U liegt im Kern von Psi oder in anderen Worten, U unter Psi ist der Nullvektor. Na, angesichts dessen, dass das Bild unter Psi genau U ist, erwischen wir hier ja, wenn wir alle Elemente von U durchgehen, alle Elemente von U, das heißt, das einzige Element, was da jetzt auf dem Nullvektor landet, ist der Nullvektor. Nichts anderes. So. Und jetzt haben wir es fast geschafft. Was brauche ich noch? Ich brauche noch sowas wie. Was passiert, wenn wir Psi zweimal nacheinander anwenden? Ich sammle gerade Zutaten für die letzte Rechnung, die wir noch machen müssen. Ich behaupte, wenn wir Psi zweimal nacheinander anwenden, ist es so, als wenn wir es einmal anwenden. So, warum ist das so? Na, wenn ich Psi auf V loslasse, dann lande ich in U. Richtig? Denn das Bild von Psi ist ja genau U, haben wir uns klar gemacht. Jetzt wende ich also auf ein Element aus U nochmal Psi an, aber wir haben doch ganz am Anfang schon gesehen, dass Psi eingeschränkt auf U die identische Abbildung ist. Das heißt, bei diesem zweiten Mal Psi anwenden, passiert nichts. Da bleibe ich da, wo ich vorher war. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt haben wir alle Zutaten zusammen. Denn jetzt muss ich doch nur noch zeigen, dass ich jedes Element aus V schreiben kann als etwas aus U plus etwas aus dem Kern. Von Psi. Wenn ich das habe, bin ich fertig, denn wir haben den Schnitt schon angeguckt, ich brauche nur noch die Summe. Beliebig. Und erstmal kommt ein, ja, so ein Taschenspielertrick. Und rechts steht dann nochmal Vpsi minus Vpsi. Und da hier ein Plus steht, kann ich jetzt da so eine Klammer drum ziehen und der Ausdruck stimmt immer noch. Vorne steht jetzt mit V hoch Psi etwas, was im Bild von Psi liegt und deswegen in U. Und jetzt muss ich noch irgendwie klären, wo dieses V minus Vpsi liegt. Das weiß ich, glaube ich, noch nicht. Nö, das weiß ich noch nicht. Das heißt, das liegt in der Nebenklasse U plus V plus V Psi. Das weiß ich immerhin. Jetzt gucke ich mir diesen Ausdruck V minus V Psi noch an. Den schaue ich mir an, indem ich nochmal Psi drauf werfe und dann verwende, was wir uns gerade überlegt haben. Weiter sehen wir V minus V Psi. Nochmal mit Psi abgebildet ist, okay, was könnte man, Psi ist ein Modulhomomorphismus, verträgt sich also mit der Vektorraumstruktur, also darf ich das da reinziehen, dann habe ich V Psi minus V hoch Psi, nochmal hoch Psi, das schreibe ich einmal hin, bevor ich es umformiere. Jetzt kommt nämlich diese Aussage von vorhin, zweimal Psi anwenden ist dasselbe wie einmal Psi anwenden. Das steht da V Psi minus V Psi und das ist der Nullvektor. Das heißt, wenn ich auf V minus V Psi nochmal Psi loslasse, lande ich auf 0. Oder in anderen Worten, ich liege im Kern von Psi. Das heißt, das ist glaube ich jetzt fertig. Moment, ich schreibe das mal. Das heißt, V minus V Psi liegt im Kern von Psi. Ja, das steht da. Und das war B. Oder in anderen Worten, das V, mit dem ich angefangen habe, kann ich schreiben als etwas aus U plus etwas aus B. Und das war es, was wir noch brauchten. Und damit haben wir die direkte Summe. U und B sind beides A-Teilmodulen. Also haben wir jetzt wirklich erfüllt, was da in Aussage B steht, in Klammer 2, 3. Und deswegen ist V jetzt tatsächlich halt einfach. Und ich freue mich jedes Mal wieder bei dem Preis, weil man zwischendurch wirklich völlig vergisst, warum man das macht. Wenn diese ganzen Tricks kommen, diese komische Abbildung. Aber ich finde es wirklich auch toll. Gut, atmen wir einmal kurz, bevor es weitergeht, schauen wir mal, was Fragen gibt. Habe ich irgendwo zu wenig angeschrieben? Okay.
Ich muss vielleicht sowieso wischen, also können wir einen Moment innehalten und atmen und ich mache die Bemerkung, die aber wahrscheinlich wegen der neuen Übungsserie schon klar ist, nämlich, dass es dazu eine Rückrichtung gibt, die ich absichtlich auch nicht formuliere, weil ich das spannender finde, wenn Sie gucken, okay, was bedeutet es, es gibt dazu eine Rückrichtung, wie kann man das sinnvoll formulieren und wie kann man das dann beweisen? Und ich habe ja geschrieben, Sie dürfen auch Hilfsmittel benutzen, also gucken Sie mal. Und ich bin gespannt, was Sie so für unterschiedliche Aussagen und Beweise finden. Wenn man die Voraussetzung mit der Charakteristik weglässt, wird es wirklich falsch. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das sind die Bemerkungen, die ich dazu so machen wollte. Als nächstes gucken wir uns so ein bisschen Wirkungen von irgendwas auf sich selber an und wir überlegen uns, wie man Algebren nochmal anders anschauen kann als algebraische Strukturen. Ich hole kurz aus, wenn wir ganz elementar anfangen mit sowas wie einer Gruppe, dann haben wir als natürliche Strukturen, die wir uns dann angucken, Untergruppen, Normalteiler, Faktorgruppen, so und dann halt Homomorphismen gedöns, Ringe, Teilringe, Ideale, Faktorringe, okay, Vektorräume, Teilräume, Faktorräume. Da ist wieder alles schön einfach, weil wir für die Verknüpfung Kommutativgesetz haben und weil man keine zusätzliche Struktur hat. Skalarmultiplikation stört nicht. Da sehen wir also schon so einen Unterschied zwischen Ringen und Vektorräumen. Bei Ringen braucht man, um sinnvolle Faktorstrukturen definieren zu können, Ideale. Teilring reicht nicht. Und jetzt schauen wir uns das für Algebren an. Wir werden also jetzt in Algebren Ideale oder Verallgemeinerungen davon definieren und werden dann schauen, wie man Algebren nicht nur als Modulen zerlegen kann, sondern auch als Algebren. Und wir werden gucken, was an diesen Zerlegungen ist gleich oder wie hängt die zusammen, was ist unterschiedlich. Denn das wird uns dann verschiedene Perspektiven auf diese Algebren ermöglichen. Je nachdem, ob man die als die wirkende Algebra sieht oder als die Algebra, die irgendwie auf sich selber wirkt, die deswegen auch gleichzeitig noch ein Modul ist, kann man dann verschiedene Eigenschaften ablesen. Und das wird dazu führen, dass wir dann später immer wieder, wenn wir gewisse Wirkungen verstehen wollen, uns immer auf so Objekte zurückziehen können nach dem Motto, man sieht eigentlich schon, was die Wirkung macht auf dem Objekt selber. Und das heißt, wenn man das möglichst gut versteht, versteht man auch die möglichen Wirkungen. Das ist das nächste Zwischenziel. Und hier passt noch was hin. Schreibe ich hier erstmal. Das nächste Lemma ist nämlich jetzt so ein bisschen technisch. Das ist so ein vorbereitendes Lemma. Wieder unsere Voraussetzung und Aussage A sagt, dass unsere Algebra A, unsere ganz beliebige Algebra, mit der wir jetzt die ganze Zeit arbeiten, mit ihrer eigenen Multiplikation von rechts selber ein Modul wird für sich selbst. So, das ist jetzt super kompakt hingeschrieben und ich möchte nochmal erklären, was damit gemeint ist. A ist ja selbst ein K-Vektorraum, also kann ich mir die Frage stellen, ob es eine Wirkung von A auf sich selbst gibt, wobei A einmal als Algebra betrachtet wird und einmal als K-Vektorraum, auf dem die Wirkung stattfindet. Und ich behaupte ja, eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass wir für jedes Element aus A die Multiplikation im Algebra-Sinne von rechts mit diesem festen Element als Wirkung auffassen. Das heißt, jedes Element von A wirkt auf A, indem wir immer von rechts damit multiplizieren. Da permutieren wir offensichtlich die ganzen Leute auf A und wir werfen den Nullvektor auf sich selber, das ist auch schon mal gut. Und es, wie wir sehen werden, verträgt sich das mit den ganzen Rechenregeln. Das heißt, auf die Art und Weise wird wirklich A zu einem Modul für sich selber. Dann kann man sich auch noch fragen, geht das auch von links? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Aber hier fangen wir an mit Multiplikation von rechts und man nennt das, und das ist jetzt wichtig, man nennt das die reguläre Wirkung von A auf sich selber. Und wir werden später erkennen, deswegen gerade meine kleine Vorrede, dass man in dieser Wirkung schon ganz viel ablesen kann. Das heißt, man braucht gar nicht immer noch was anderes, worauf A wirkt, man kann auch einfach das studieren. Das heißt, reguläre Wirkung. Und für Leute, die Permutationsgruppen kennen und was regulär da heißt, ergibt es vielleicht auch Sinn, was da passiert. Da bleibt halt nicht so viel fest. So, und Aussage B gibt uns nochmal die Möglichkeit, einen K-Algebren-Homomorphismus zu finden. Da muss ich wieder ein bisschen die Definition anschreiben. Ich brauche nämlich einen A-Modul V und ein festes Element aus A.
definiert die, so, wir haben ja so eine Wirkung von A auf V, sonst würden wir V nicht als A-Modul bezeichnen. Wir haben auch diesem Homomorphismus, diesem Wirkungshomomorphismus mal einen Namen gegeben ganz am Anfang. Den würde ich jetzt einfach hier nochmal aufgreifen. Das Ding hieß damals Sigma. Es war so eine Randnotiz bei der Gruppenwirkung und auch bei der Algebrenwirkung. Da habe ich dann vorgeschlagen, ja, man kann ja mal so eine Abbildung Sigma definieren, die jedem Algebrenelement hier jetzt bei A den davon bewirkten Endomorphismus zuweist. Das schreibe ich jetzt nochmal an, einfach weil wir es hier explizit brauchen. Sei Sigma von A in den endomorphischen Raum von V. Und ich schreibe es jetzt aus. Die Abbildung, die jedem. Ach so, nee, da brauche ich das feste A gar nicht. Das habe ich benutzt, um nochmal dieses Sigma A zu erklären, aber das hatten wir ja am Anfang schon, also kann ich das hier weglassen. Sei Sigma die Abbildung, die jedem Element aus A den davon bewirkten Endomorphismus von V zuweist. Das ist quasi eine Wiederholung vom Anfang. Dann ist dieses Sigma ein K-Algebren-Homomorphismus. Ich weiß nicht, ob das schon mal explizit irgendwo so stand, aber ich weiß, dass wir am Anfang darüber geredet haben. Genauso wie es bei Gruppen ein Gruppenhomomorphismus ist. Da landet man dann halt nicht in NKV, sondern in GLV. Aber da haben wir am Anfang auf jeden Fall kurz drüber gesprochen. Dann ist Sigma ein K Algebren Homomorphismus. Mir war wichtig, dass das irgendwo zitierbar steht. Wir gucken gleich mal, was davon wir so durch hingucken, einfach sehen oder glauben oder wo ich noch meine Rechnung hinschreiben soll. Denn ich weiß, es war Thema. Ich meine aber, dass es nicht ganz so klar schon mal irgendwo zitierbar steht. Ja, ich wische jetzt mal hier. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es vielleicht eine gute Idee, es am Anfang direkt zu machen. Wenn man nämlich mit den ganzen Rechnungen anfängt und die noch ganz frisch sind. Aber erstmal machen wir ja sowieso Teil A. Ist erstmal okay, was da steht? Sind irgendwelche Begriffe unklar? Soll ich irgendwas nochmal wiederholen? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir in den Kreis und wir fangen an mit Teil A. Naja, das ist so ein bisschen rumgerechnet. Ich fange einfach mal an. Wir haben ja insgesamt 6 Rechenregeln. Und wenn. Ja, ich gucke mal, wie Sie mich angucken, wenn ich 1, 2 hinschreibe. Schauen wir mal. Beginnen wir mit. Genau. Ich nenne jetzt die Leute aus A, wenn ich sie als Vektoren betrachte, also als Modulelemente, dann nenne ich sie V und B und sowas. Skalare sind kein Problem. Und wenn ich die Elemente aus A als Elemente der wirkenden Algebra lesen möchte, nenne ich sie A und B und sowas. Dann kann man es ein bisschen unterscheiden. Sagen wir also V, W, A, B aus A und Lambda aus K. Dann fange ich einfach mal mit irgendeiner Rechenregel an. Nehmen wir die Verträglichkeit mit der Addition. Naja. V plus W, jetzt wirke ich darauf mit A, von rechts, mit dem kleinen a. Da steht, die Wirkung soll Multiplikation von rechts sein, das heißt, ich rechne in Kringeln A. Die Multiplikation in der Algebra werden in Kringeln bezeichnet. Na gut, aber die Rechenregeln in der Algebra sagen uns doch, dass wir das auseinanderziehen können. Das heißt, das ist V Kringel A plus W Kringel A. Also ist egal, ob ich zuerst die Summe bilde und dann drauf wirke oder ob ich zuerst drauf wirke und die Summe bilde. Das sind einfach die Rechenregeln in der Algebra. Genauso läuft die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Genauso ist V-Kringel das 1-Element von A V, einfach weil das ein 1-Element in der Algebra ist und das ist so definiert. Das heißt, Sie haben der A mit 1. Genauso mit Skalaren A mit 2. Ich schreibe mal noch die Rechenregel mit der 1 hin. V-Kringel 1 gleich V nach Definition des Einzelelements. Und hier sehen Sie aber schon, dass die ganzen Rechenregeln, die wir brauchen, einfach daraus folgen, dass wir alle Algebra so rechnen können, wie wir es halt können. Gibt es irgendeine Rechenregel, die Sie noch interessant finden? Die Sie noch irgendwie sehen wollen? Wir können nochmal durchgehen, was wir noch haben. Wir haben noch Verträglichkeit mit der inneren Multiplikation, aber da verwenden wir, dass wir hier von rechts kommen, deswegen ist es damit verträglich. Und dann haben wir noch quasi das andere Distributivgesetz, also wenn man jetzt nicht auf einer Summe von Vektoren wirkt, sondern wenn man als Summe von Algebra-Elementen wirkt, also sowas wie V und darauf wirkt dann A plus B, aber das ist einfach das Distributivgesetz von der anderen Seite. Genauso nochmal, was passiert, wenn wir noch ein Skalar einschieben. Da verwenden wir, dass man ein Skalar überall hinschreiben darf. Das sind alles einfach die Algebra-Rechenregeln. Dann schreibe ich das mal so hin. Der Rest folgt. Wie schreibt man aus den Axiomen für K-Algebra? Das ist wirklich nur Abschreiben. Viel interessanter ist, was passiert, wenn man von links multipliziert. Da gibt es eine Übungsaufgabe, die damit zu tun hat und da kann man dann nochmal überlegen. Hier ist es wirklich mal abschreiben. So, B. B für B. Da auch wieder die Frage, was davon wollen wir explizit machen? Dass wir mit jedem Element einen Vektorraumendomorphismus bewirken, also dass Sigma wirklich diesen Start und diesen Zielbereich hat, das liegt an der Definition, also daran, was es bedeutet, dass V ein A-Modul ist. Und wenn wir einen Algebra-Homomorphismus verlangen, dann verlangen wir drei Rechenregeln. Wir brauchen Verträglichkeit mit der Addition, also links Addition mit A, rechts Addition von Endomorphismen, da wissen wir, wie es geht. Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Das ist links in der K-Algebra A klar. Und rechts bei den Endomorphismen ist es die Skalarmultiplikation von Endomorphismen. Da wissen wir auch, wie es geht. Und dann brauchen wir noch die Verträglichkeit mit einer Algebra-Multiplikation, also mit so einer inneren Verknüpfung. Da müssen wir vielleicht kurz überlegen, was es ist. Links bei A ist das die Multiplikation Kringel in der Algebra. Rechts bei den Endomorphismen ist es die Hintereinanderausführung. Gut, das heißt, wir haben drei Verträglichkeiten. Soll ich alle hinschreiben? Würde man alle sehen? Schade, jedenfalls nicht. Ich mach's kurz. Drei Verträglichkeiten müssen wir zeigen. Also nehme ich mir Leute her. Sei V, B aus V, Lambda aus V. Und dann brauche ich noch Leute aus A, und da würde ich vorschlagen, ich nehme auch da 2, A und B aus A. Da ich ja ständig Sigma auf irgendwas anwende, um Verträglichkeit zu zeigen, schaue ich mir einfach immer die von Sigma bewirkten Abbildungen an. Denn wenn das für die alles funktioniert, dann verträgt sich Sigma mit diesen Verknüpfungen. Hier verwende ich das, wenn Start- und Zielbereich stimmen, dass dann zwei Abbildungen gleich sind, genau dann, wenn sie dasselbe tun. Brauche ich da noch mehr? B aus A, Lambda aus K. Ich glaube, ich brauche nur einen Vektor. Denn wie gesagt, wenn Vektoren gleich abgebildet werden, sind die Abbildungen gleich. Genau, ich brauche nur einen. Und dann geht's los. Wenn ich V abbilde mit A plus B unter Sigma, das heißt, ich fange jetzt links an mit einer Summe von Algebra-Elementen, so A plus B, und bilde das mit Sigma ab und schaue, was für ein Endomorphismus da rauskommt. Gut, da muss ich mir also überlegen, was ist A plus B hoch Sigma? Ja, das ist dann die von A plus B bewirkte Abbildung. Das heißt, das würde ich normalerweise, wenn Sigma nicht da wäre, einfach als A plus B schreiben. Das heißt, ich wende nacheinander die von A und B bewirkten Abbildungen an. Und wenn ich das mache, wirklich halt einmal mit A und einmal mit B und bilde die Summe. Das ist das, was wir immer machen. Das ist also V hoch A plus V hoch B. Und jetzt sehe ich schon, dass das das gleiche ist wie V hoch Sigma A plus V hoch Sigma B. Denn mit A bzw. B zu wirken, ist das gleiche wie mit der Abbildung zu wirken, die wir Sigma A genannt haben. Das heißt, hier könnte ich auch A hoch Sigma hinschreiben. Das ist das gleiche wie V hoch A hoch Sigma plus B hoch Sigma. Und so, das ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es nur Notation hingebastle. Inhaltlich passiert gar nichts. Und da wir jetzt für jeden beliebigen Vektor aus V gezeigt haben, dass die Abbildungen A plus B hoch Sigma und A hoch Sigma plus B hoch Sigma das gleiche bewirken, nämlich dieses Ding hier in der Mitte, sind die Abbildungen gleich. So, genauso mit der Skalarmultiplikation, das schreibe ich vielleicht nicht hin. Möchte jemand noch die Verträglichkeit mit der Multiplikation sehen? Die ist vielleicht noch interessant. Also links Multiplikation, rechts hintereinander Ausführung. Genauso für Skalarmultiplikation, das ist die zweite von den drei Verträglichkeiten. Jetzt habe ich Lust, mal was zu machen, wo es eine Unverträglichkeit gibt. Das würde mein Kombinzentrum treffen. Genauso für Skalarmultiplikation. Und dann kommt jetzt die innere Multiplikation. Das heißt, ich gucke, was passiert, wenn ich meinen Vektor V abbilde mit A kringel B hoch Sigma. Und ich möchte gerne sehen, hoffentlich, dass das gleiche rauskommt, wenn ich A hoch Sigma Stern B hoch Sigma darauf werfe. Das wäre dann die Verträglichkeit der Multiplikation. Okay. Die Abbildung, die hier bewirkt wird, ist ja sozusagen Sigma unten A kringel B. Und in unseren Rechenregeln dafür, wie so eine Algebra wirkt, da steht ja, wie das Kringelprodukt von zwei Algebra-Elementen wirkt. Und da steht genau, dass man da, wenn man mit dem Produkt wirkt, hintereinander, nacheinander mit diesen beiden Algebra-Elementen wirkt. Das heißt, da steht einfach V hoch A hoch B und das ist aus der Definition von A-Modul. Guck mal eben, ob ich sehe, was es ist. Das müsste A-Modul-Eigenschaft Nummer 4 sein. Ich glaube, das war die, wo wir die Verträglichkeit mit der, oder wo wir definiert haben, wie das innere Produkt von zwei Algebra-Elementen wirken soll. Ich meine, da steht das. Wenn ich da mit so einem inneren Produkt wirke, nacheinander mit zwei Elementen, dann ist es so, als wenn ich die einzelnen Elemente nacheinander auf die Vektoren lasse.
Also 5.
5, okay, ja. Danke. Dann steht das ja falsch. Dankeschön. 5. Aber das ist ja offensichtlich dasselbe, als wenn ich erst mit der von A bewirkten Abbildung darauf wirke, also quasi mit Sigma A und dann mit der von B bewirkten Abbildung, also Sigma B, also es ist V hoch A hoch Sigma Stern B hoch Sigma. Und das ist die letzte Verträglichkeit, die wir noch brauchen. Gut. Jetzt kommen wir mal Definitionen und ein bisschen vorgeplänkelt und dann machen wir was von Wörterbahn. Schaut euch mal auf die Uhr. Es wäre toll, wenn wir den heute schon sehen könnten und vielleicht einen Teil beweisen, weil es ein kleines Highlight ist. Und ich. Genau wie Maschka. Gucken, ob wir da eine Chance haben. Oh, 20 noch dran. Ich weiß nicht genau. Erstmal kommen, wie versprochen, noch mehr Strukturgeschichten für Algebren. Hier ist die nächste Definition. Ups, bin ich schon dagegen rennen. Ich möchte die Idee von Idealen einfach verwenden. Allerdings mache ich es zumindest so in der Altmaße. Wenn ich da Ideale definiere, dann mache ich das im kommutativen Ring, damit die Reihenfolge bei der Multiplikation egal ist und ich nicht mich darum kümmern muss, von wo irgendwelche Elemente kommen bei dieser Idealeigenschaft I2. Das ist die Eigenschaft, bei der man verlangt, dass das Produkt von einem Element aus dem Ideal mit irgendwas aus dem Ring wieder im Ideal liegt. Da wäre die Reihenfolge gegebenenfalls wichtig. Hier bei unseren Algebren, die da so interessant rumwirken, müssen wir tatsächlich auf die Reihenfolge achten. Da würden wir zu viel verlieren, wenn wir voraussetzen, dass wir das Kommutativgesetz haben für die innere Multiplikation. Und deswegen definiere ich jetzt, was ein Rechtsideal ist. Eine Teilmenge J von A, A ist die ganze Zeit unsere K-Algebra, heißt Rechtsideal von A genau dann, wenn gilt. Na, einerseits soll das bitte ein K-Teilraum sein, wenn ich A einfach als K-Vektorraum betrachte. Das schreibe ich so, J soll ein K-Teilraum sein von A. Na, und gleichzeitig soll das Ding aber auch noch invariant unter Multiplikation von rechts sein. Und das können wir jetzt geschickt formulieren mit Lemma 2.8. Denn A wird ja durch Rechtsmultiplikation selber zu einem Modul für sich selbst. Und darunter invariant zu sein, ist dann genau das, was wir hier brauchen. Das heißt, wir wollen, dass J auch ein A-Teilmodul ist für A bezüglich der regulären Wirkung. Ja, das ist schön kurz. Und J ist ein A-Teilmodul von A bezüglich der regulären Wirkung. Siehe Lemma vor. In anderen Worten, ein Rechtsideal ist eine unter Addition abgeschlossene Teilmenge, also eine Untergruppe bezüglich Plus im Vektorraum, invariant unter Skalarmultiplikation, das ist dann das, was bedeutet, ein K-Teilraum zu sein. Und wir wollen auch noch invariant sein unter Multiplikation von rechts innerhalb der Algebra. So, also irgendwie naheliegend, das dann ideal zu machen. Und jetzt kann ich das verstärken und kann das Ding ideal nennen, wenn es noch ein bisschen mehr invariant ist, ein. Also jedes Ideal ist ein Rechtsideal, also fange ich jetzt an mit ein Rechtsideal, heißt ideal genau dann, wenn ein Rechtsideal J von A heißt ideal, auch wieder von A, genau dann, wenn zusätzlich noch mehr gilt. Na, das ist jetzt hoffentlich auch wieder naheliegend. Wir wollen eben auch noch unter Multiplikation von links abgeschlossen sein, nicht nur von rechts. Und das schreibe ich jetzt explizit hin. Genau dann, wenn für alle x aus j und a aus a gilt. Und ich baue jetzt eine Eselsbrücke, denn wir müssen uns die Definition ja auch irgendwie merken. Also beim Rechtsideal verlangen wir Invarianz unter der regulären Wirkung. Da kommt alles von rechts bei der Multiplikation. Das können wir uns hoffentlich merken. Und wenn wir jetzt das stärker machen wollen, wie ideal wollen, brauchen wir noch die andere Richtung, also Invarianz unter Multiplikation von links. Das heißt, das allgemeine Algebrenelement, was hier A heißt, das muss von links kommen. Also brauchen wir A hier links. Kleine Bemerkung, das habe ich vorhin schon angeteasert, da könnte man jetzt Faktorstrukturen basteln. Also mit so einem Ding, mit so einem Ideal, könnte man jetzt, wir wissen ja, das ist insbesondere ein K-Teilraum, das heißt, wir können jetzt den Faktor Raum basteln, A mit J, aber diese ganze Multiplikationsverträglichkeit sorgt dafür, dass man darauf jetzt sogar wieder eine innere Multiplikation definieren kann, die funktioniert. Das heißt, da kriegt man dann wieder eine K-Algebra, wenn man das möchte. Mache ich jetzt nicht, wollte ich nur bemerken. Wir setzen die Definition fort. Will ich das alles hinschreiben? Mal gucken, ob es passt. Die Idee ist jetzt, also wir haben doch jetzt schon, wenn ich V habe und V aus dem Modul, dann habe ich doch jetzt schon so eine Definition, die halb einfach. Das heißt, ich schreibe V als direkte Summe die irreduziblen Armungen. So, das kann ich ja schon empfehlen unter manchen Voraussetzungen. Jetzt will ich so etwas Ähnliches mit A machen. Ich will also A als direkte Summe schreiben mit irgendwelchen Leuten. Ich nenne die jetzt mal nicht J, sondern B. Oder H. H ist noch viel besser. H. H. Ich will das irgendwie. Ich will auch so eine direkte Summe schreiben. Und das soll sich aber mit allem vertragen, was wir hier so besprechen. Das heißt, ich will irgendwie eine Analogie basteln zwischen dieser Zerlegung von irgendeinem A Modul V in einfache Teilmodul und einer Zerlegung der Algebra selber, wenn ich sie als Modul für sich selber betrachte. Da will ich als nächstes hin. Das heißt, wir werden jetzt ab und zu Kopfschmerzen kriegen, weil das A so oft in zwei Funktionen gleichzeitig darum läuft. Als die wirkende Algebra oder als der Modul, auf dem die Wirkung passiert. Fangen wir damit an, was wir dann später meinen werden mit diesen Summanden, mit diesen direkten Summanden, wie wir die finden. Ich nenne zwei A-Modulen A-isomorph, genau dann, wenn es einen A-Modul-Isomorphismus von dem einen in den anderen gibt. Haben wir, glaube ich, schon mal in der Tafel gehabt. Ich glaube, ich habe schon mal so ein Isomorphiezeichen mit einem A dran gemalt. Führe ich jetzt nochmal ordentlich ein. Zwei A-Modulen. B heißt A-Isomorph. Und wir schreiben das dann so abgekürzt, V und dann so ein Isomorphiezeichen zu B mit einem A drin. Genau dann, wenn es einen bijektiven A-Homomorphismus gibt, von dem einen in den anderen, also einen Isomorphismus. Wenn es einen A Isomorphismus von V nach B. So, das wird später wichtig, denn um auf so eine Zerlegung von A zu kommen, werden wir A-isomorphe Teilmodulen irgendwie sinnvoll zusammenfassen und dann müssen wir irgendwie eine Sprache dafür haben. Als nächstes sagen wir, dass ein Modul homogen heißt, genau dann, wenn man den als direkte Summe schreiben kann von lauter einfachen Teilmodulen, die alle A-isomorph zueinander sind. Und das, da möchte ich jetzt direkt eine andere Formulierung anlegen, die anschaulicher ist. A wirkt auf den überall auf die gleiche Weise. Ein A-Modul homogen und streng genommen müsste man jetzt noch irgendwas sagen wie homogen bezogen auf die Wirkung von A darauf und so, aber das machen wir alles nicht. Das machen wir immer dann, wenn klar ist, welche Wirkung gemeint ist. Der heißt homogen genau dann, wenn ein einfacher A-Modul U existiert. Von zu U A-isomorphen Teilmodulen ist. So, und dann habe ich mir noch was ausgedacht, was uns dann später hilft, damit man nicht immer wieder diese ganze lange Formulierung hinschreiben muss. Offenbar ist es doch so, dass zu so einem homogenen Modul immer so ein einfacher Modul gehört, der sozusagen sagt, wie sieht dieses V aus? Wie sehen diese Bausteine aus, diese einfachen, die alle zueinander isomorph sind? Das nenne ich den Typ. Das heißt, ich sage dann jetzt, V ist homogen vom Typ U und dieses U ist dann quasi mein Standard einfacher A-Modul, der mir sagt, ah, so sehen diese einfachen Bausteine von dem homogenen Ding aus. Das schreibe ich also noch dazu. Homogen vom Typ U. Das macht später alles viel einfacher, mit dem Begriff zu arbeiten. Und wir sind immer noch nicht fertig.
mal. Als nächstes kommt jetzt nämlich die Idee, dass ich in meinem Modus herumsuche. Ich suche nach einfachen Bausteinen, sodass ich V als direkte Summe schreiben kann. Und jetzt gruppiere ich die zusammen. Immer die, die zueinander isomorph sind, die fasse ich zusammen. Das heißt, dann kriege ich immer so homogene Teilmodulen. Und die Idee wird dann sein, die homogene Komponenten zu nennen. Sodass ich also jetzt einen Schritt weiter gehe. Ich zerlege nicht mehr nur V als direkte Summe von einfachen Modulen, sondern ich gruppiere die immer noch so zusammen, immer so nach Geschmacksrichtung. Immer wie die zueinander isomorph sind. Ja.
Das ist quasi ein bisschen jetzt wie so bei einer Primzahlzerlegung, dass ich dann halt so oft wie die zwei auftaucht, die einfach zusammenfasse und sage, die zwei sind alle gleich.
Sozusagen, genau. Ja, doch, die Parallele ist nicht schlecht, wie immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich finde es trotzdem für die Anschauung gar nicht übel. Wenn ich jetzt sowas habe wie die Zahl 12, dann schreibe ich die als 2 Quadrat mal 3. Ich fasse also alle Faktoren 2 irgendwie zusammen und dann habe ich da so einen Bestandteil, das wäre dann so ein homogener Primzahlpotenzbestandteil und dann kommen die anderen. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Ja, der Vergleich ist gut, danke.
Ich verstehe den einen Satz am Ende nicht. Mit einer direkten Summe von zu.
Ja, ich kann ihn anders formulieren. Der heißt homogen genau dann, wenn es einen einfachen A Modul U gibt, so, dass man V als direkte Summe schreiben kann von A-Teilmodulen, von denen jeder A-Isomorph zu U ist.
Okay.
Und das ist wesentlich länger, deswegen habe ich das so abgekürzt. Das ist sprachlich in Ordnung, aber schwerer zu verstehen. Ja, deswegen verstehe ich die Frage. War die ausführlichere Formulierung hilfreich?
Ja.
Okay, gut. Die letzten zwei Punkte. Ich fange so an, dass ich gerade schon mündlich geworden habe. Ich zerlege V also in so einfache Module, damit das geht, muss V halb einfach sein. Und jetzt nenne ich ein Teilmodul homogene Komponente, wenn die so aussieht, wie wir es gerade beschrieben haben. Also wenn die aus möglichst vielen zueinander isomorphen einfachen Teilmodulen besteht. Ich nenne das mal. Eigentlich ist H ein viel besserer Buchstabe für homogene Komponente. Also schreibe ich das so. Ein A-Teilmodul H von V heißt homogene Komponente und wieder denken wir mit, bezogen auf die Wirkung von A auf V und so weiter, bla bla bla. Heißt homogene Komponente bezogen auf A, genau dann, wenn es einen einfachen A-Modul U gibt, und zwar so, dass dieses H homogen ist vom Typ U und gleichzeitig soll jetzt in V nicht noch mehr rumlaufen. Ne? Also wir wollen irgendwie möglichst viele von diesen Teilmodulen zusammenfassen, von diesen einfachen, die allen offen zu. Also so, dass H homogen vom Typ U ist. Gut, dass wir diese Zeichnung haben. Vom Typ ist und dass das direkte Summe von all diesen Leuten in H, von in V ist. Homogen vom Typ U ist und direkte Summe von allen, das ist wichtig, von allen formuliere es direkt so, wie ich es gerade gesagt habe. Die A-Isomorph zu U sind. Über die Existenz müssen wir vielleicht kurz reden, aber wirklich nur kurz, denn alles, was wir besprechen, ist ja endlich dimensional. Ich kann also immer ganz naiv lossuchen. Ich suche los, hat V überhaupt A-Teilmodulen, die Isomorph zu meinem gegebenen U sind? Wenn nicht, bin ich sofort fertig. Wenn doch, dann suche ich so lange, bis ich alle gefunden habe, bilde die direkte Summe, kriege meine homogene Komponente. So,
So könnte man naiv an die Existenz rangehen. Wir vertiefen es später noch, aber ich will einfach nur kurz illustrieren, dass es sinnvoll ist, sich so einen Begriff anzugucken. Achso, und wenn man das macht, dann heißt jetzt dieses U der Typ der homogenen Komponente. Aber nee, ich schreibe jetzt mal. Das heißt, wenn wir einen abstrakten Modul haben, der homogen ist, dann können wir sagen, der hat den Typ bla 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 und bei der homogenen Komponente genauso. Das geben wir auch im Typ zu sagen. So, Frage.
Dieser Satz mit die direkte Summe von allen A-Teilmodulen, das heißt eigentlich einfach, es gibt kein Teilmodul von V, also kein A-Teilmodul von V, wo H drin liegt, das auch vom Typ U ist.
Ja.
Okay.
Genau.
Das ist quasi das maximale.
Genau, das ist so ähnlich, als wenn man einen Graphen Zusammenhangskomponenten anguckt oder so. Ne? Also man schaut sich so etwas an, was so groß wie möglich ist, genau. Ja. Maximal bezüglich der Dimension gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Dass es das so gibt und man da so naiv hinkommt, ist trotzdem noch nicht völlig offensichtlich, aber auf jeden Fall glaube ich so. Also da ist so eine Intuition dahinter. Und ich mag auch das Wort Komponente dafür, denn ich denke automatisch an Zusammenhangskomponenten im Graphen. Und dann kann man sich das vielleicht besser merken. Letzte Definition in diesem Block. Unsere Algebra A heißt halb einfach. Bisher noch nicht, bisher hatten wir nur, dass Modul halb einfach sind. Aber genau das machen wir hier. A heißt halb einfach, genau dann, wenn A als A-Modul halb einfach ist. Das heißt, wenn wir jetzt A betrachten mit dieser regulären Wirkung, dann wird A selber zu einem Modul und dann können wir die Definition von halb einfachen A-Modulen anwenden und wenn A die dann erfüllt, dann heißt A halb einfach und hat dann eben auch in dem Sinne, wie wir es gerade besprochen haben, homogene Komponenten und so weiter. Nicht mehr zu Butterburn. Das ist schade. Ich brauche noch ein bisschen Vorbereitung, aber dann können wir das nächste Woche umso mehr feiern. Und bevor ich jetzt das nächste Lemma anschreibe, möchte ich so ein bisschen Perspektive anbieten, denn das ist jetzt gerade viel zu verdauen. Und es dauert ein bisschen, bis wir dann wieder konkrete Beispiele angucken können und irgendwie sehen können, was es alles soll. Aber nach noch ein paar Seiten mit diesem technischen Kram in Kapitel 2 gibt es erstens ein Beispiel, mehrere Beispiele tatsächlich, und zweitens kommen dann wieder konkretere Begriffe, wo man also ein bisschen konkreter sich vorstellen kann, was passiert, bevor dann Kapitel 3 kommt, wo es losgeht mit dem Hauptgegenstand der Vorlesung, nämlich Darstellung und Charaktere. Es ist einfach so, dass man hier, wenn man die Sache nicht von vorher irgendwie kennt, also aus der linearen Algebra oder so, ich wüsste nicht, wo sowas in der linearen Algebra regulär in den ersten zwei Semestern vorkommt, wenn man es nicht hat, dann braucht man diese Vorbereitung, diesen Unterbau mit den Algebren, den Modulen, diesen Wirkungen und diesem ganzen Zeug, damit man dann später, wenn man Darstellungen anschaut, immer sagen kann, ah, hier kann man jetzt das so zerlegen, weil. Und hier kann man jetzt die Charaktere so schreiben, weil. Dann kann man das hier so zerlegen und hat da solche Koeffizienten, weil. So. Und ansonsten müsste man immer an den Stellen dann zurückgehen und sich technisch überlegen, ah, wie kann man denn überhaupt das zählen und wie kann man das machen? Hier setzt der Aufbau so, und das ist eine didaktische Entscheidung, und ich weiß, dass es am Anfang hart. Mein Aufbau ist hier gerade einfach so, dass wir diese ganzen technischen, schwierigen Sachen zu Beginn erledigen, damit wir dann, wenn es in Kapitel 3 losgeht, relativ schnell vorwärts kommen und quasi die Früchte ernten können von diesen ganzen technischen Resultaten.
Das, die kleine Motivationsansprache, es geht einfach jetzt noch ein bisschen weiter mit so Definitionen und technischen Lernen. Das nächste schreibe ich mal an. Wo sind wir? Ich glaube, das ist bei 2.9. Ich denke, dass wir das auch noch zumindest kurz besprechen können. Und dann steigen wir da nächste Woche wieder ein. Standardvoraussetzung
Sei Frau halt einfach. Dann lässt sich Frau als direkte Summe von homogenen Komponenten schreiben. Ah, okay, das heißt, wir können wirklich alles so benutzen, wie wir das gerade schon intuitiv besprochen haben. Dann ist V direkte Summe von homogenen Komponenten. Und, wir wissen sogar noch mehr, diese Zerlegung und diese homogenen Komponenten hat nämlich noch so eine Invarianz-Eigenschaft. Immer dann, wenn ich einen A-Homomorphismus auf V loslasse, dann wirft er so eine homogene Komponente wieder auf sich selber. Das heißt, diese Zerlegung ist schön invariant. Jede homogene Komponente, ich kürze es jetzt mal ab, homogene Komponente ist invariant unter Hom A VV. In anderen Worten, nur um die Invarianz nochmal zu erklären, in anderen Worten, wenn ich mir so eine Komponente H hernehme und wenn ich einen Homomorphismus Phi darauf anwende, dann lande ich nach dem Abbilden wieder in der gleichen homogenen Komponente. So, wie zeigen wir das? Na, wir gehen da nächstes Mal, das machen wir jetzt nicht mehr, wir gehen da nächstes Mal sehr naiv ran. Und dass das so naiv geht, liegt daran, dass wir hier die ganze Zeit die Wirkung von A haben, mit der ja alles verträglich sein muss. Das heißt, es ist nicht komplett banal, wir müssen einmal drauf gucken, aber es ist nicht schwierig. Und dann geht es relativ naiv, diese Zerlegung zu finden und auch die A-Invarianz zu zeigen. Dann kommt noch ein kleines technisches Lemma und dann kommt der Satz von Wedderburn. Einfach um Sie zu motivieren, nächste Woche wiederzukommen, möchte ich erzählen, was im Satz von Wedderburn passiert. Das ist nämlich wirklich ein kleines Highlight. Wenn wir mit einer halb einfachen Algebra A anfangen und einer homogenen Komponente davon, dann können wir erstens zeigen, dass eine solche homogene Komponente ideal ist. Das heißt, wir sehen einen Zusammenhang zwischen der A-Modulstruktur und der Algebrastruktur. Dann können wir so eine Art Annullierungseigenschaft zeigen. Wir werden also sehen, dass in der Algebra A sehr, sehr viele innere Produkte auf einmal Null werden. Und wir können das sehr gut kontrollieren. Und immer dann, wenn Sie irgendwo auf der Welt einen einfachen A-Teil A-Modul sehen, irgendwo abstrakt, dann finden Sie den bis auf Isomorphie in A. Und das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Alle Informationen, die Sie brauchen, um zu verstehen, wie einfache A-Modulen aussehen, sind in Wirklichkeit schon in A zu sehen. Das ist krass, das ist für mich eines der Hauptresultate hier am Anfang der Vorlesung, wo wir uns jetzt so durchwühlen. Okay, ich denke, das ist ein guter Moment, um dann nächstes Mal wieder einzusteigen, die Begriffe zu wiederholen und dann ist Wedderburn unser Highlight nächste Woche.